Bunte Kittel, der Podcast für ein menschlicheres Gesundheitssystem. Herzlich willkommen zur 30. Podcast-Folge bei den bunten Kitteln. Heute bin ich Anita Janssen zusammen mit Justus da und heute sprechen wir mit Stefanie Minklei. Im Dokumentarfilm My Doctor's Life, Tagebuch einer Ärztin, die aussteigt, wurde im November 22 im Hessischen Rundfunk ein Bericht von ihr gezeigt. Dabei hat Stefanie Minklei ihren letzten Arbeitsmonat in der Klinik gefilmt. Im Juli 2022 hat sie nach 6 Jahren Arbeit als Ärztin ihre Karriere in der Chirurgie beendet, um in die Politik zu gehen. Sie ist Fachärztin für Allgemeinchirurgie und zusätzlich auch Notärztin. Und aktuell kandidiert sie für den Wahlkreis 39 für die SPD im Hessischen Landtag und ist Teil des SPD-Vorstandes in Hessen. Heute können wir uns mit ihr im Podcast unterhalten. Wir freuen uns sehr darüber. Herzlich willkommen, Stefanie.
Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Dankeschön für deine Zeit. Bevor wir dich noch weiter vorstellen und mehr von dir erzählen, berichte du uns doch einfach nochmal, wieso du aus der ärztlichen Tätigkeit ausgestiegen bist und was du jetzt vorhast.
Also ich glaube, die allermeisten Klinikärztinnen und Ärzte können das ganz gut nachvollziehen, wie ich das ja auch in der Dokumentation berichtet habe, dass erstens die Arbeitsbedingungen einfach schlechter wurden. Ich glaube, da gibt es überall mal Ups and Downs. Also es ist immer mal eine bessere Besetzung in den Kliniken da und immer mal eine schlechtere Besetzung. Aber letztendlich ist es meistens irgendwie auf Kante genäht. Und wenn dann noch Personal wegfällt, dann kann man die Patientinnen und Patienten einfach nicht mehr gut versorgen und muss eben selbst so viele Dienste machen, dass man, ich habe es immer so verglichen mit, man geht wie ein Zombie durch die Welt, weil man so übermüdet ist, weil man nur noch 24-Stunden-Dienste gemacht hat. Und das war einfach ein Punkt, wo ich gesagt habe, wir haben viel, viel gearbeitet und haben trotzdem keine Wertschätzung bekommen. Und ja, in so einem System möchte ich nicht arbeiten. Punkt 1 und Punkt 2 war auch diesen zunehmenden Einfluss der Ökonomisierung im Krankenhaus, der Kommerzialisierung, dass man doch immer wieder auch morgens gesagt bekommen hat, wir haben jetzt gute Zahlen geschrieben, wir müssen mehr Fälle generieren, wir brauchen mehr stationäre Aufnahmen, wir müssen mehr operieren. Wir sind ja keine Schuhfabrik, in der wir ein Produkt herstellen, was verkauft werden muss, sondern wir sollen einfach Patientinnen und Patienten gut behandeln, die zu uns kommen und die krank sind und sollten uns nicht irgendwo mit anderen Krankenhäusern streiten, wer jetzt die lukrativsten Kranken behandelt. Und da ich schon immer ein politischer Mensch bin, ist mir das natürlich auch immer schon sauer aufgestoßen, als ich das mehr und mehr mitbekommen habe, dass es darum geht. Und habe dann irgendwann gedacht, nee, das kann ich so nicht mittragen, aber ich bin nicht einfach ausgestiegen, um auszusteigen, sondern ich bin auch ausgestiegen, um eben was zu verändern im System.
Sonst würde ich mal eine Frage daran anschließen. Also was würdest du denn dementsprechend so als Hauptproblem sehen? Also ist es der Personalmangel oder was siehst du als so wirklich dringlichstes Problem im Krankenhaus unter ÄrztInnen?
Also ich glaube, wir haben so ein bisschen den Fokus auf den Menschen verloren im Gesundheitssystem. Es geht nicht darum, was für einen Bedarf hat der Mensch oder die Bevölkerung, wenn man es größer betrachtet, in einem bestimmten Bereich, sondern es ist ja sehr ökonomisiert, eben wie im Prinzip im Kapitalismus, ne, dass es wie kleine Unternehmen sind, die alle miteinander streiten und sich um die lukrativsten Fälle betteln. Und das ist ja nicht, wie ein Gesundheitssystem funktionieren sollte. Und gleichzeitig haben wir einen Personalmangel, der ja aber darauf zurückzuführen ist, dass einfach die Arbeitsbedingungen so schlecht sind. Also da beißt sich die Katze in den Schwanz. Ne? Ich glaube, wenn wir die Arbeitsbedingungen verbessern würden, da gibt es ja auch eine gute Studie von der Heinrich-Böll-Stiftung, dass dann auch viele zurückkehren würden wieder in den Beruf. Da ging es um Pflegekräfte. Und ich glaube, zurückzuführen ist es wirklich auch hauptsächlich auf dieses Vergütungssystem der DRGs, dass die ermöglicht haben vor über 20 Jahren, dass eben Kliniken Gewinne machen können, dass es auch lukrativ für private Konzerne war, einzusteigen in diesen Markt und dass dadurch eben auch für die gemeinnützigen und die öffentlichen Kliniken so ein Kostendruck entstanden ist. Und durch den Kostendruck hat man Personal abgebaut, weil das schnellste und effektivste war, um Kosten zu sparen. Dadurch gingen die Arbeitsbedingungen wurden viel schlechter, die PatientInnenversorgung wurde schlechter und dann gehen immer mehr raus aus dem Gesundheitssystem. Und dadurch, dass wir sehen ja gerade auch ein Ergebnis dieser Marktwirtschaft, sind ja diese Leihfirmen, ne? Also dass immer mehr Pflegekräfte, auch Ärztinnen und Ärzte, andere Beschäftigte im Gesundheitssystem mittlerweile über Leihfirmen beschäftigt sind und dadurch höhere Löhne verlangen können, eine hohe Flexibilität da ist. Die Arbeitsbedingungen, wurde mir gesagt, sind sehr attraktiv, weil man wenig Obligations hat. Man muss sich nicht verpflichten und gleichzeitig muss man auch nicht daran arbeiten, dass es dem Haus besser geht insgesamt, sondern man wechselt das Haus ja immer wieder. Das ist natürlich für die Qualität im Gesundheitssystem viel schlechter, aber für den Einzelnen und die Einzelnen, und das verstehe ich schon auch, ist es durchaus ein attraktiveres Angebot. Und da hat mal einer von einer Leiharbeitsfirma für Ärzte gesagt, ja, wer Privatisierung sät, der erntet Preise. Und genau so ist es leider.
Ja, da würde ich ganz kurz noch anschließen wollen, weil du das gerade angesprochen hattest mit der Pflege-Comeback-Studie, wollte ich nur noch mal die Zahlen, also 48% können sich eben demnach vorstellen, wieder in den Beruf zurückzukehren. Und das sind ja sehr einschlägige Zahlen, die ganz klar das zeigen.
Und als Voraussetzung für den Wiedereinstieg werden aber eben Veränderungen genannt, wie bessere Strukturen, bessere Arbeitsbedingungen, mehr Personal und auch eine bessere Bezahlung. Gerade im Pflegepersonal ist das ein wichtiger Punkt. 25% der Klinikärzte erwägen aufzuhören, sagt der Marburger Bund, und haben Wochenarbeitszeiten von im Schnitt deutlich über 50 Stunden. Auch du hast darüber berichtet, wie schlecht die Arbeitsbedingungen sind, dass es einfach exzessives Arbeiten ist und da die Wertschätzung trotzdem sehr gering ist. Jetzt gerade erst, gestern erst, wurde zumindest im südlichen Bereich von Deutschland gestreikt. Der Marburger Bund hat zum Streiken aufgerufen und in München kamen mehr als 4000 Ärzte und Ärztinnen zusammen und haben mehr Gehalt gefordert. Auch letztes Jahr wurde einmal gestreikt, da ging es um Tarifbedingungen. Was denkst du dazu? Ist dieses Streiken, was auch vom Marburger Bund gefordert wurde, ist es ein probates Mittel? Wird sich dadurch etwas verändern? Man muss ja sagen, dass Ärzte und Ärztinnen gerade streiken über den Marburger Bund. Pflegende haben auch erst kürzlich gestreikt. Also Verdi hat vor kurzem gestreikt. Die ganzen Streiks laufen so ein bisschen separat. Bringt das im Gesamten überhaupt etwas? Verbessert das die Arbeitsbedingungen oder würde es mehr Sinn machen, dass alle zusammen streiken? Hast du da irgendwelche Ansätze?
Also ich glaube, wir brauchen beides. Wir brauchen eine Systemänderung, aber wir brauchen natürlich auch die gewerkschaftliche Arbeit und den Streik für bessere Arbeitsbedingungen und höheren Lohn. Und in NRW war das ja ein großes Beispiel dafür, wie lange, lange gestreikt wurde. Nicht für Lohnerhöhungen, sondern für bessere Arbeitsbedingungen und mehr Personal, was ein Novum war und was, finde ich, Ausdruck ist, wie kaputt dieses System ist, dass die Beschäftigten, die ja in der Pflege wirklich jetzt keine riesigen Löhne bekommen, gar nicht um mehr Lohn streiken, sondern um mehr Personal und mehr bessere Arbeitsbedingungen. Und die Politik, also ich beschäftige mich ja schon auch damit, welche Lösungsansätze es gibt und was kann Politik machen, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Und natürlich ist das Vergütungssystem und das Gesundheitssystem, die äußeren Umstände zu verbessern, aber für höhere Löhne und für niedrigere Stunden und so weiter zu sorgen, das ist wirklich Aufgabe der Gewerkschaften und das ist ja auch gut so. Und deswegen brauchen wir definitiv beides. Also einerseits die Streiks und andererseits eben aber eine Bewegung, dass sich dieses Gesundheitssystem vom System her ändert. Und ja, ich habe es auch immer wieder gesagt, in NRW hat es, glaube ich, nicht so gut geklappt, dass eben die ganzen Beschäftigten im Gesundheitssystem mal zusammen auf die Straße gehen. In Frankfurt hatten wir ein Bündnis von auch aus der Gesellschaft heraus, von ganz unterschiedlichen Gruppen, die den Streik begleitet haben. Das waren teilweise christliche Gruppen, das waren feministische Gruppen, das waren natürlich die Gewerkschaften, das waren Umweltverbände, es waren alle möglichen Gruppen, die sich zusammengetan haben, gesagt haben, diese Berufe sind so wichtig für die Gesundheit, für die ganze Gesellschaft, für alle, die hier wohnen, dass wir das unterstützen und Solidarität zeigen. Und jetzt in Marburg und Gießen gab es ja auch den Aufruf von Ärztinnen und Ärzten, sich da solidarisch zu beteiligen. Und das ist genau die Richtung, wo wir hin müssen. Also ich bin immer dafür, dass Verdi und Marburger Bund und alle Beschäftigten im Gesundheitssystem sich zusammentun, weil ich auch glaube, nur zusammen können wir das wirklich erreichen. Auch die Politik so weit unter Druck zu setzen, dass sich das System wirklich verändert.
Aber verstehe ich das dann so richtig? Kann man so ein bisschen differenzieren quasi für die kleinen Veränderungen bei den Arbeitsbedingungen, wie etwa Personal und mehr Gehalt und wie sind die Arbeitskonditionen tariflich geregelt? Das sollte schon auch vielleicht etwas lokaler und über Gewerkschaften bearbeitet werden. Und die Grundproblematik des Ganzen, also die Ökonomisierung und die Strukturierung unseres Gesundheitssystems, das ist irgendwie Aufgabe der größeren Politik?
Ja, ich glaube, das hat es ganz gut zusammengefasst. Also ich bin schon auch für Flächentarifverträge oder Branchentarifverträge. Ich finde, warum sollte überall kleinteilig erstritten werden, was eigentlich im Großen gilt? Aber ich glaube, dass auch Verdi und Marburger Bund und die Gewerkschaften generell angehört werden müssen in der Systemfrage, weil die natürlich auch die Beschäftigten vertreten, die ja im System arbeiten und auch Ideen haben, was da schiefläuft und was da wieder Lösungsansätze sein können.
Und vielleicht auch bei Gedanken zu einer Reform im Gesundheitssystem mit einbezogen werden sollten.
Genau.
Ich weiß nicht, ob das ausreichend passiert ist. Das bezweifle ich.
Ja, und am Ende ja auch Druck aufbauen auf das, also zeigen, dass eine Reform eben notwendig ist und dass Stimmen hörbar werden, dass eben durch diese Streiks eben klar gemacht wird, dass es eben keine schweigende Mehrheit ist, sondern die Mehrheit eben auch was zu sagen hat. Genau, da würde ich jetzt ganz gern anschließen, und zwar aktuell ist natürlich das große Thema jetzt die Krankenhausreform, deswegen würden wir da ganz gerne mal wissen, wie du über die aktuellen Pläne der Bundesregierung denkst.
Also ich glaube, zunächst finde ich es total gut, dass analysiert wird, wo die Probleme sind. Und ich glaube, da auch schon sehr viel richtige Analysen gemacht wurden, dass die Ökonomisierung raus soll aus dem Gesundheitssystem oder zum Großteil raus soll und dass Lauterbach auch zugegeben hat, selbst da Fehler gemacht zu haben oder zumindest das System, was damals eingeführt wurde, heute nicht mehr seine Berechtigung hat und dass da jetzt ein Riesenhaufen an Reformstau angegangen wird. Das ist ja eine riesige Aufgabe und dem stellt er sich zumindest und das Bundesgesundheitsministerium, und das finde ich schon mal gut. Und dass so verschiedene Kommissionen jetzt eingesetzt wurden, die auf einer fachlichen Ebene Lösungsvorschläge erarbeiten, finde ich auch, ist vielleicht eine unkonventionelle Möglichkeit oder eine unkonventionelle Art und Weise, weil man diese üblichen Stakeholder jetzt erstmal nicht mit an den Tisch gesetzt hat. Aber ja, da verstehe ich auch, dass die sich dann erstmal beschwert haben oder das kritisiert haben. Aber ich glaube, die Vorschläge, die rausgekommen sind, beinhalten schon an vielen Stellen ganz gute Lösungsvorschläge. Und es ist ja noch lange nicht der letzte Vorschlag gewesen und die letzte Kommission. Also die sind ja noch weiter am Tagen. Also was ich zum Beispiel aus der Klinik total bestätigen kann, ist, dass wir unglaublich viele stationäre Aufnahmen hatten, einfach weil die ambulante Versorgung so unterfinanziert war. Also die Notfallversorgung, dass wir für Patientinnen und Patienten, die halt ein paar Stunden in der Notaufnahme lagen, und es ging vor allem unseren Internistinnen und Internisten so, viel zu wenig Vergütung bekommen haben dafür, dass sie wirklich stundenlang dort betreut wurden, Medikamente bekommen haben, Untersuchungen etc. Und dass mit der Ambulantisierung solche Fälle abgedeckt werden und eben auch gemessen am europäischen Ausland dafür gesorgt wird, dass Patientinnen und Patienten, die nicht stationär bleiben müssen, wie jetzt wird ja mal genannt, dieser junge Mann mit Leistenbruch, das ist ja so das Paradebeispiel dafür, dass der eben auch nach Hause gehen kann nach seiner Operation. Das finde ich erstmal eine gute Idee und das kann ich so auch aus der Klinik bestätigen. Was ich jetzt schon wieder von einer Kollegin gehört habe aus der Pädiatrie, also Kinderheilkunde, ist, dass eine große Angst besteht, dass jetzt jeder Fall, aus der Urologie war das eine andere Freundin, dass jetzt jeder Fall, der stationär aufgenommen wird, wieder dokumentiert werden muss, warum das so ist und ein riesen Dokumentationsaufwand entsteht. Das darf natürlich nicht sein. Also ich glaube, was auch fehlt im Gesundheitssystem, ist einfach ein bisschen Vertrauen denen gegenüber, die sich um die Patientinnen und Patienten kümmern, und ein Vertrauen dahingehend, dass sie nicht Medikamente unnötig rausschmeißen oder Untersuchungen veranlassen, die nicht notwendig sind. Also natürlich braucht man vielleicht mal Stichproben, um zu schauen, dass das jetzt keine unnötigen Dinge ständig gemacht werden, weil irgendwo haben wir natürlich nur begrenzt Geld zur Verfügung im Gesundheitssystem und das muss effizient eingesetzt werden. Aber das, was momentan passiert, ist ja auch keine effiziente Nutzung von den Mitteln, die wir haben.
Ich glaube, sorry, dass ich so direkt reinfalle. Deine Aussage, man muss Vertrauen haben in das ärztliche oder medizinische Personal, das ist, glaube ich, ganz unkonventionell im Moment, denn eigentlich geht alles dahingehend, es wird mehr kontrolliert, es wird mehr standardisiert und es gibt mehr Kontrolle und es muss alles nachgewiesen werden. Und ja, das wird auf jeden Fall passieren, wenn es die Option gibt, Fälle ambulant laufen zu lassen und sie trotzdem stationär bleiben, dann muss das begründet werden. Dass das einfach so durchgehen wird, das ist unrealistisch, oder?
Ja, man muss schauen, also es wird ja auch immer davon gesprochen, zu entbürokratisieren und häufig sehen wir, dass es dann irgendwie doch nicht passiert oder an anderer Stelle dann wieder mehr Dokumentationsaufwand da ist. Hat der MDK natürlich auch unglaublich viel Druck gemacht auf die Kliniken, die ja theoretisch müsste man jeden Tag schreiben, warum eine Pronüle noch liegt oder warum ein DK, ein Dauerkatheter noch liegt. Das ist natürlich völliger Quatsch. Also die Zeit haben wir ja gar nicht. Und die Zeit muss vor allem eigentlich genutzt werden, um die Patientinnen und Patienten zu behandeln, um sich Behandlungskonzepte zu überlegen. Aber ich glaube, da wird sich zeigen, wie sich das ja auswirkt. Und da muss dann gegebenenfalls auf jeden Fall nachjustiert werden. Aber vielleicht ist es auch nicht verkehrt, direkt am Anfang schon mal so einen Schub reinzubringen in diese Reform und zu sagen, hey, gebt uns nicht noch mehr Kontrolle und nicht noch mehr Dokumentationsaufgaben, sondern vertraut uns doch mal, dass wir unsere Patientinnen und Patienten einfach gut behandeln und nicht die teurere Variante nehmen, weil sie teurer ist, sondern schon auch ein Gewissen haben, dass unser Krankenhaus natürlich auch nur begrenzt Mittel zur Verfügung hat und wir die gewissenhaft einsetzen.
Ich wollte nur ganz kurz auch nochmal darauf eingehen, du hast am Anfang nochmal die Fallpauschalen auch angesprochen und dass es grundsätzlich halt gut ist, dass diese auch eben eine geringere Bedeutung haben. Aber sie haben ja weiterhin trotzdem mit den 40%, also wie es jetzt im Plan ist zumindest, eine Bedeutung. Und deswegen wollte ich nochmal fragen, wie du sozusagen darüber denkst. Also denkst du, sie sollten eher komplett abgeschafft werden? Oder also was ist da so dein Standpunkt? Was sollte passieren?
Denn bleiben also mit DRGs nicht trotzdem noch auch finanzielle Anreize bestehen, wo du sagst so schön, ja, es ist gut, wenn man vertrauen kann darauf, dass medizinisches Personal Therapien nach aktuellen Leitlinien, nach Standards macht und nicht nach finanziellen Interessenspunkten. Aber wenn es finanzielle Interessenspunkte gibt, wird es funktionieren, dass die nicht beachtet werden?
Also es ist ja gut, dass schon mal ein Teil rausgenommen wird und jetzt auch über Vorhaltekosten gesprochen wird und die Krankenhäuser diese Vorhaltekosten bekommen, um einfach den Druck vor allem bezüglich Personalabbau rauszunehmen. Wie viel letztendlich noch über DRGs vergütet wird, steht ja noch nicht ganz fest. Ich hoffe natürlich, dass der Teil besonders klein ausfällt. Und ich so in meiner Grundüberzeugung denke ich schon, dass die DRGs so das Hauptproblem sind im Gesundheitssystem und wäre da schon für eine Abschaffung der DRGs. Aber ich habe auch nicht das perfekte andere System im Kopf, wie man die Vergütung gestaltet. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, dass das System so komplex ist, dass niemand von uns die perfekte Lösung in der Schublade hat und sagen kann, so und so werden wir jetzt in Zukunft vergüten, weil tagesgleiche Pflegesätze will auch keiner mehr haben. Und ganz rein zu sagen, das Krankenhaus wirtschaftet für sich, stellt am Ende des Jahres eine Rechnung und die wird bezahlt, weiß ich auch nicht, ob das funktionieren würde. Also wahrscheinlich wird man irgendwie so ein Zwischending finden müssen, aber also ich will auch kein Hehl draus machen, dass ich schon ein bisschen enttäuscht bin, dass immer wieder gesagt wird, auch aus dem Gesundheitsministerium heraus, dass wir weiter auch einen Teil Ökonomisierung brauchen oder einen Teil ökonomische Anreize brauchen, weil das System ja sonst zu teuer wird. Und da habe ich, glaube ich, einfach so von meiner Grundeinstellung ein bisschen eine andere Meinung zu. Von daher, ja, bin ich da vielleicht ein bisschen radikaler als andere Parteigenossinnen und Genossen. Aber ich glaube tatsächlich, es geht in die richtige Richtung. Wir haben halt auch nicht die absolute Mehrheit. Ich weiß nicht, ob wir die Revolution hätten, wenn wir sie hätten, aber Es gibt immer noch auch in der Koalition die FDP mit am Tisch, die bei vielem sicherlich nochmal einen Strich durchmachen würde. Von daher bin ich super gespannt, was am Ende bei rauskommt und glaube, dass ich auch nicht 100% damit zufrieden sein werde. Deshalb ist es aber so wichtig, dass es euch gibt und dass es die Gewerkschaften gibt, dass es sowas wie Krankenhaus statt Profit gibt, dass es diese ganzen Organisationen gibt, die immer wieder darauf hinweisen, was für Auswüchse es mittlerweile hat im Gesundheitssystem und dass wir eigentlich da wirklich eine Revolution brauchen. Und ich selbst will auf jeden Fall auch eine Kampagne starten zum Thema Gesundheitssystem für alle, dass eben die Ökonomisierung rausgeht aus dem Gesundheitssystem und dass wirklich der Mensch im Mittelpunkt steht, weil genau das ist ja das, was gerade fehlt und davon können, glaube ich, alle Beschäftigten und PatientInnen ein Lied singen.
Ja, ich denke, da sind auch wir als bunte Kittel voll dahinter, was du gerade gesagt hast. Und was ich irgendwie dabei auch immer so ironisch finde, ist, dass gesagt wird, ja, wir müssen wirtschaftlich sein im Gesundheitswesen und so weiter. Aber Deutschland hat schon eins der teuersten Gesundheitssysteme der Welt. Und wir sind nun mal jetzt gerade in diesem ganzen komplexen System nicht wirklich, was Kosten angeht, sehr wirtschaftlich. Und deswegen finde ich das immer etwas ironisch. Und außerdem auch noch, dass eben es ja am Ende das Gesundheitswesen ja nun mal ein System ist, was für eine gute Gesundheitsversorgung der Menschen dient und sozusagen eigentlich ein Grundbaustein, wichtiger Grundbaustein, wo es eben nicht darum gehen sollte, dass ökonomische Interessen so eine große Rolle spielen. Und deswegen finde ich das immer ein bisschen ironisch, dass da, würde ich nur noch anfügen, eben so eine, immer gesagt wird, dass das auch weiterhin eine Rolle spielen sollte.
Ja, das Gesundheitssystem ist Daseinsvorsorge und genauso sollte sie eigentlich behandelt werden. Und ja, im letzten Podcast habt ihr auch über das Gewinnverbot gesprochen. Ich glaube, das wäre ein Hebel, mit dem wir die Privaten so ein bisschen, ja, den Markt weniger schmackhaft machen könnten oder gar nicht mehr schmackhaft machen könnten. Da hoffe ich mir auch ein bisschen was draus, aber auch das ist noch nicht so konkret auf dem Weg. Also auch da braucht es noch mehr Druck.
Und du hattest vor einigen Minuten irgendwann schon mal anfangs erwähnt, so, es ist, als wären da lauter Firmen dran beteiligt, die quasi Gewinne machen müssen. Ja, das ist ja tatsächlich so. Es ist nicht nur als wenn, das sind lauter Stakeholder, die sind private Unternehmen, die Gewinne machen und ja, die da einfach ein wirtschaftliches Interesse haben. Das ist ein anderer Ansatz als Daseinsvorsorge. Und ja, solange das bestehen bleibt, werden wir da wahrscheinlich auch nicht rauskommen können.
Ja, definitiv. Und ich finde, was auch noch zur Effizienzminderung unseres Systems beiträgt, ist eben dieses duale System zwischen gesetzlich Versicherten und Privatversicherten. Also man darf auch immer nicht vergessen, dass es immer noch auch in Deutschland nicht versicherte Menschen gibt. Deswegen haben wir eigentlich ein Dreiklassensystem. Aber das, ich glaube, das können wir auch alle aus der Klinik oder aus dem ambulanten Bereich bestätigen, dass Privatversicherte eben Leistungen erhalten, die eigentlich nicht notwendig sind und da viel Geld reingeht. Das ist ja auch nicht wirklich kosteneffizient. Das Geld sollte man eigentlich da rein verwenden, dass alle gut versorgt werden und dass eben nicht der MDK der gesetzlichen Krankenkassen dann bei jedem kleinen bisschen auf die Finger schaut und sagt, ja, aber das hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen. Und bei den Privaten wird irgendwie alles Mögliche verordnet und angesetzt, nur weil sie privat sind, weil man es eben abrechnen kann. Und das schadet ja im Zweifel auch mal den Privatversicherten, weil wir wissen, jedes Medikament oder jede Therapie hat auch seine Nebenwirkungen.
Ja, ich finde den Einwand gut, dass du gesagt hast, es gibt auch nicht versicherte Menschen. Ich hatte erst kürzlich einen Patienten, der eben nicht versichert war. Ist gar nicht so einfach. Dann Diagnostik, Therapie, Behandlung so zu machen, wie man sie sonst machen würde. Und dass das Krankenhaus das dann auch zulässt. Aber es ist ja ein Menschenrecht, dass die Menschen medizinisch versorgt werden, zumindest notfallmäßig, das, was unbedingt notwendig ist. Da ist unser Gesundheitssystem, da hat es eine große Lücke noch. Aber gut, das hatte ja die SPD eigentlich auch mal auf dem Schirm, diese Krankenversicherung. Das ist irgendwie ganz rausgefallen. Oder kannst du dazu noch einen Kommentar geben?
Also die BürgerInnenversicherung steht immer noch in jedem Wahlprogramm drin und ist immer noch ein großes Ziel von uns. Es war nur eben Koalitionsvertrag mit der FDP nicht verhandelbar. Also deswegen bin ich auch immer noch dafür, dass wir es weiter hochhalten und weiter dran arbeiten an dem Konzept. Und ich glaube auch, dass es eine gesellschaftliche Mehrheit dafür gibt für eine BürgerInnenversicherung, weil es sind die 10% Besserverdienenden, die eben nicht in das Solidarsystem einzahlen. Und natürlich fehlt dann am Ende einfach Geld im Solidarsystem. Und das versteht, glaube ich, auch jeder und jede. Und mittlerweile merkt auch jeder und jede, dass gesetzlich Versicherte 3 bis 6 Wochen oder Monate auf einen Facharzttermin warten und Privatversicherte bekommen halt einen morgen oder gestern am besten. Also das ist ja so eine Ungerechtigkeit, die halt durch nichts erklärt werden kann. Und von daher glaube ich schon, dass die Bürgerinnenversicherung nach wie vor das richtige Konzept ist. Und das wird auch weiterhin in unseren Wahlprogrammen drinstehen. Wir brauchen halt nur mal eine politische Mehrheit, nicht nur gesellschaftliche, sondern eine politische Mehrheit, die das auch umsetzen kann im Bundestag.
Also vielleicht nicht jetzt, irgendwann einmal.
Ja. Nach der nächsten Bundestagswahl.
Ja, und ich meine, am Ende spielen dann ja auch noch die Rentenländer eine Rolle. Also ich meine, das haben wir jetzt auch gesehen, jetzt schon der, sag ich mal, Aufschrei von Bayern und NRW in Bezug auf die die Reform. Und das sind ja auch wiederum CDU- bzw. CSU-geführte Länder. Und das ist ja auch wieder klar ersichtlich, dass da eben auch wieder parteipolitische oder oppositionelle Interessen, sage ich mal, eine Rolle spielen, da überhaupt so stark gegen zu argumentieren.
Ja, da verstehe ich auch den Föderalismus nicht so in Gänze. Also, weil es einfach eine Krankenhausplanung, finde ich, für ganz Deutschland braucht. Und wenn wir ehrlich sind, wurde die Krankenhausplanung, also zumindest in Hessen weiß ich das, auch nicht ordentlich durchgeführt. Also weder die Finanzierung, die ja Ländersache ist, die Finanzierung der Investitionskosten, da gibt es ja riesige Investitionsstaus. In Hessen wurde die letzten 20 Jahre, also 25 Jahre regiert hier die CDU an der Spitze. Und die letzten 20 Jahre ist einfach ein riesiger Investitionsstau entstanden, der die Kliniken ja letztendlich dazu gezwungen hat zu sparen und vor allem auch am Personal zu sparen. Und gleichzeitig haben die Länder die Verantwortung, eine Krankenhausplanung zu machen, also zu schauen, wo ist denn Bedarf für welche Klinik da, wo brauchen wir Grundversorger und wo können wir spezialisiertere Zentren aufbauen. Und auch das wurde nicht gemacht. Wir haben ein Beispiel in Nordhessen bei uns. In Milsogen wurde eine Klinik privatisiert, dann hatte sie rote Zahlen geschrieben. Und jetzt wird sie verkauft, beziehungsweise geschlossen, beziehungsweise wird da, glaube ich, so ein Radreha-Zentrum irgendwie draus gemacht. Aber es ist eben keine Klinik der Grundversorgung mehr. Also entsteht da für einen riesigen Landkreis plötzlich ein schwarzes Loch, was unterversorgt ist und wo dann wirklich lange Fahrzeiten auch in Kauf genommen werden müssen, um zur nächsten Klinik zu kommen. Und da ist die Krankenhausplanung einfach gescheitert. Und das ist auch was ich wirklich der schwarz-grünen Landesregierung hier vorwerfe, dass sie da das Auge zugemacht haben und einfach oder die Augen verschlossen haben und sich nicht darum gekümmert haben, dass wir flächendeckend eine Grundversorgung von Kliniken haben. Und dann muss man halt auch mal die Kommunen vor Ort unterstützen, dass sie ihre Häuser behalten können, dass sie eben die nicht alle privatisieren müssen, weil sie kein Geld mehr haben.
Ja, so ein bisschen kommen wir damit jetzt wieder zurück zu den Reformvorschlägen vielleicht, denn auch da geht es ja um quasi Krankenhausplanung und eine Veränderung, wo schon ganz viel, ja, auch Protest durch die Länder kam, weil das plötzlich vom Bund Vorgaben sind, die aber Ländersache betreffen. Was meinst du, wie wird das funktionieren? Wie wird das umgesetzt werden?
Dass wir eine einheitliche Kategorisierung haben bundesweit, ist ja durchaus sinnvoll und ist auch, glaube ich, eher unverständlich, warum es vorher in jedem Land unterschiedliche Krankenhauskategorien gibt und dass ein Krankenhaus gar keine richtige Definition hatte, was ist eigentlich ein Krankenhaus und was nicht. Die Angst, glaube ich, die bei den Ländern besteht aktuell, ist, dass sie eben besondere Kliniken haben, die zum Beispiel spezialisiert sind auf Orthopädie oder auf Herzrhythmusstörungen oder auf bestimmte Erkrankungen und ihnen fehlen dann bestimmte Abteilungen, um diese Grundversorgung, um quasi Krankenhaus der Grundversorgung zu sein. Und dass diese Krankenhäuser dann ihre Berechtigung verlieren oder eben dieses Zentrum nicht mehr haben dürfen. Und da wurde ja auch schon angekündigt, dass es dafür dann Ausnahmeregelungen geben soll. Und ich glaube, da muss einfach nochmal sehr viel nachjustiert werden. Und es muss überhaupt mal geschaut werden, was haben wir denn für Kliniken in Deutschland? Was haben die für Abteilungen? Sind die von der Bedarfsplanung her notwendig an der Stelle? Oder kann man vielleicht ein anderes Krankenhaus da die Abteilung größer machen und bei dem anderen Krankenhaus vielleicht auch eine Abteilung mal schließen oder so? Also ich glaube, dann braucht es einfach mal eine Bedarfsplanung, die gab es halt bisher nicht, zumindest nicht so kleinflächig, wie wir sie bräuchten. Und dann findet man, glaube ich, auch eine Lösung, die für alle verträglich ist. Und natürlich haben wir vor Ort dann auch die LokalpolitikerInnen, die ihr Krankenhaus vor Ort nicht schließen wollen. Aber ich meine, das ist auch Aufgabe der Politik, Kompromisse zu schließen und zu schauen, wo braucht man wirklich Daseinsvorsorge und an welcher Stelle braucht man vielleicht nur ein MVZ oder kann eben, ja, weiß ich nicht, ein Zentrum aufbauen oder so. Also ich glaube, da ist noch ein bisschen was nachzujustieren, aber im prinzipiell finde ich schon gut, dass der Bund da sich auch als Aufgabe genommen hat, Krankenhausplanung bundesweit zu machen.
Diese Ansätze, finde ich, klingen auch ganz sinnvoll, eben wenn man das so hört, die Level-Einteilung und dass Grundversorgung in einem bestimmten Umkreis gewährleistet werden sein, muss und so weiter. Wenn man das jetzt letztlich umsetzen würde, auch nur annähernd nach dem Konzept, dann würde das sehr viel Geld kosten, weil es einfach ganz viel strukturelle Veränderungen ergeben muss. Einige Krankenhäuser oder Abteilungen werden schließen müssen, andere müssen wieder geöffnet werden. Das wird sehr viel Geld kosten und es wird vor allem sehr viel Protest ergeben, wie wir schon gehört haben, in unterschiedlichen Ländern. Und Krankenhäuser werden nicht schließen wollen oder Abteilungen nicht schließen wollen, weil sie gut laufen, weil sie auch lukrativ sind. Wird es überhaupt funktionieren, das so umzusetzen, wenn es weiterhin aber finanzielle Anreize gibt, eben bestimmte Abteilungen zu präferieren, vor allem bei privaten Trägern vielleicht, weil klar ist, dass das lukrativ ist. Ich denke mir nur bei diesen Ansätzen, solange es finanzielle Anreize gibt über das DRG-System und etwa sowas wie eine invasive Kardiologie oder aber eine spezialisierte Orthopädie, gute Chancen haben, gute Zahlen zu schreiben, weil sie viele elektive Eingriffe machen können, die gut bezahlt sind. Solange sowas besteht, werden diese Abteilungen nicht schließen wollen. Wenn wir keine finanziellen Anreize hätten, würde sich das nicht vielleicht besser von selbst ein wenig regulieren?
Ja, das ist eine schöne Utopie. Wir wissen nicht genau, wie es wirklich laufen würde oder was das beste System ist. Ich glaube, das ist jetzt die große Aufgabe von Lauterbach, da mit den Ländern ins Gespräch zu gehen und gute Lösungen zu finden. Die Länder haben ja auch einfach nochmal einen direkteren Blick darauf, wie bei sich vor Ort die Versorgung ist. Und das eben auch den Ländern schmackhaft zu machen, dass da eine Strukturreform stattfindet. Und wir wissen, dass jede Strukturreform erstmal schmerzhaft ist und Geld kostet. Aber ich glaube, wir sind uns auch alle einig, dass bei den Krankenhäusern einiges an Reformen notwendig ist. Ja, ich stocke gerade ein bisschen, weil ich irgendwie auch keine gute Antwort darauf habe.
Ich glaube auch, das ist auch schwierig, da eine gute Antwort zu geben, denn niemand kann vorher oder vorausschauend sagen, wie wird es verlaufen, wie würde es verlaufen, wenn man diesen Plan konkret so umsetzen würde, wie würde es verlaufen, wenn wir finanzielle Anreize wegnehmen würden. Das ist schwer vorherzusehen, dafür braucht es aber einen Diskurs.
Ich glaube, was wichtig ist, dass so viel finanzieller Anreiz weggenommen wird, dass eben keine einzelnen Abteilungen so lukrativ laufen und andere so schlecht laufen, dass die einen immer bevorzugt werden und dass eben diese Rosinenpickerei überhaupt stattfinden kann bei den Privaten, die sich ja natürlich eher die Abteilungen suchen, die lukrativ sind. Also da muss genau geschaut werden, dass eben alle Abteilungen die gleiche Chance haben, wirtschaftlich zu handeln und dass eben auch da eine Grundversorgung gewährleistet ist. Und wir haben ja schon gesehen, gerade die Abteilungen, die so wenig lukrativ waren, wie die Pädiatrie und die Geburtshilfe und auch die Notaufnahmen, das wissen wir auch, das sind ja die wirklich in der Fläche gebraucht werden. Und da wurde jetzt nachjustiert. Wir werden sehen, ob das ausreicht. Ich glaube, da muss halt insgesamt vom System her noch ein bisschen nachjustiert werden.
Genau, ich würde dann gerne auch darauf, du hast ja jetzt über die lokale Ebene gesprochen, deswegen nochmal darauf gerne eingehen, und zwar, da du ja jetzt für die Landtagswahlen in Hessen am 8. Oktober antrittst, würde ich da eben nochmal fragen wollen, jetzt wenn du als Landtagsabgeordnete gewählt wirst, ja, was deine Ziele sind und ja, was du verändern möchtest und so.
Also Ideen habe ich natürlich ganz, ganz viele, auch über das Gesundheitssystem hinaus, die ich gerne verwirklichen würde, wenn ich dann im Landtag sitze. Jetzt für die Krankenhäuser speziell geht es natürlich um die Krankenhausplanung, also dass man schaut, wo vor Ort wirklich ein Bedarf da ist, für welche Klinik, für Grundversorgung, für spezialisierte Zentren und da auch die Kommunen unterstützt, wenn sie ihre Kliniken nicht halten können und verhindert, dass noch mehr Privatisierungen stattfinden in der Krankenhauslandschaft. Auch ein großes Problem ist ja die hausärztliche und fachärztliche Versorgung in der Fläche. Also da muss man sich wirklich mal mit der KV, mit der Kassenärztlichen Vereinigung an den Tisch setzen und schauen, wie man auch da die Bedarfsplanung kleinteiliger machen kann, weil wir Städte haben, in denen in so gut verdienenden Vierteln irgendwie 3 Kinderärzte sind und ein paar Kilometer weiter in prekarisierten Vierteln sind irgendwie gar keine Kinderärzte mehr da. Also auch da muss ganz ordentlich an der Planung gearbeitet werden. Und ja, dann natürlich auch so Themen wie der anonymisierte Krankenschein, der eingeführt werden soll in Hessen, was immer noch nicht stattgefunden hat. Ich finde auch wichtig, dass wir nochmal einen viel größeren Fokus auf das Thema Prävention legen, auch auf das Thema Klima und Gesundheit, also einen Hitzeschutzplan erstellen etc. Und natürlich will ich auch weiter versuchen, auf Bundesebene einzuwirken, dass wir da am Gesundheitssystem eine wirkliche Verbesserung und wirkliche Abkehr von der Ökonomisierung haben. Und es geht hoffentlich dann als Landtagsabgeordnete auch besser als, ja, als einfache Ärztin.
Kannst du da einmal noch formulieren, was so deine Traumvorstellung eines guten Gesundheitssystems wäre? Vielleicht eines, in dem du dir vorstellen könntest, in deinen ärztlichen Beruf zurückzukehren. Was würde dich dazu bringen, wieder als Ärztin zu arbeiten?
Ein Gesundheitssystem, das wirklich den Menschen in den Fokus nimmt und nicht schaut, was man abrechnen kann und was nicht und was wie viel kostet und wofür man als Klinik oder als Ärztin Geld bekommt. Und das dazu natürlich auch führt, dass die Arbeitsbedingungen einfach besser werden, dass ja man Arbeitszeiten hat, die menschlich sind und auch ein System, was auf Augenhöhe mit anderen Beschäftigten im Gesundheitssystem agiert, also wo Pflege, ärztliches Personal und die Physiotherapie, die MFAs alle auf einer Augenhöhe miteinander im Team arbeiten können, ohne dass diese verrückten Hierarchien, die immer noch so bestehen, auch verhindern, dass zum Beispiel Fehler aufgearbeitet werden und dass man gegeneinander arbeitet. Und ja, ein System, das ja insgesamt, glaube ich, einfach weniger gegeneinander arbeitet, sondern mehr miteinander an einer guten PatientInnenversorgung. Und ich glaube auch, dass das System möglich ist. Wir leben in einem der reichsten Länder der Welt. Wir haben eigentlich die Mittel und wir müssen einfach das System verändern, sodass ja, wir auch mit gutem Gewissen im Gesundheitssystem arbeiten können und gute PatientInnenversorgung leisten können. Und dann kann ich mir auch wirklich vorstellen, wenn ich hoffentlich mit daran mitgearbeitet habe, dass das auch umgesetzt wird, auch wieder als Ärztin zu arbeiten, weil ich fühle mich natürlich auch weiterhin als Ärztin und ich arbeite auch immer noch so ein kleines bisschen als Ärztin weiterhin, weil ja, es ist auch einfach ein schöner Beruf.
Was machst du denn weiterhin? Was ist deine ärztliche Tätigkeit gerade noch?
Ich bin in einer Praxis als Aushilfe, nur tageweise, also nur ganz bisschen. Und ich habe mich jetzt wieder beworben, als Notärztin auch zu fahren, weil das auch was ist, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Und Telemedizin werde ich so Patientinnenberatung machen.
Aha, das heißt, so ganz lässt dich die Medizin auch nicht los.
Nee. Nee, das stimmt.
Das klingt alles sehr schön, die Punkte, die du genannt hast, erscheinen mir sehr naheliegend, kann ich voll mitgehen, wenn ich als Ärztin auch im Krankenhaus arbeite und denke, eigentlich sollten das Voraussetzungen sein für ein gutes Gesundheitssystem. Trotzdem klingt es für mich sehr utopisch. Glaubst du daran, dass das passiert?
Schlimm, ne, dass es so utopisch klingt, aber ich glaube schon, dass das funktionieren kann. Man braucht halt den politischen Willen dahinter. Und was uns die letzten Jahre ja bewiesen haben, ist, dass wenn ein politischer Wille da ist, dann lässt sich ganz, ganz viel und ganz, ganz schnell ändern. Also das hat uns die Pandemie gezeigt, aber das hat uns auch der Angriffskrieg auf die Ukraine gezeigt, dass plötzlich auch viel Geld da ist für Dinge, wo einfach der politische Wille da ist. Und das sollte im Gesundheitssystem jetzt auch mal so sein. Bei der Klimakrise natürlich auch, aber im Gesundheitssystem ist auch genug Geld da und man muss es einfach mal richtig verwenden.
Genau, vielleicht dazu ja auch, dass nicht nur der politische Wille, sondern genauso auch der gesellschaftliche Wille, wenn man das eben zu einem noch größeren, also es ist ja ein großes Thema, aber noch stärker die Gesellschaft eben dahinter bringt.
Ich glaube, der gesellschaftliche Wille ist da, aber das Gesundheitssystem ist so komplex, dass die meistens einfach nicht gut verstehen. Ich glaube, wir verstehen auch nicht alles, was da genau so abläuft in der Struktur. Aber ich glaube, wenn wir eine Umfrage machen würden in der Gesellschaft, dann würden wir zum gleichen Ergebnis kommen, wie auch unsere Ansicht ist, nämlich, dass sich da einiges verbessern muss. Und deswegen hoffe ich auch auf die Kampagne für ein gutes Gesundheitssystem, dass sich da viele anschließen und dass wir da wirklich auch was erreichen mit.
Vielen Dank. Das klingt auch ermutigend, ist, glaube ich, ein guter Abschluss für unser Gespräch, weil es eine Perspektive bedeutet, wo wir nicht immer nur das Negative sehen können, sondern auch vielleicht ein bisschen träumen und vielleicht auch einfach motiviert, anpackend die Zukunft mitgestalten können. Danke dir, Stefanie.
Ja, ich hoffe, dass wir auch gemeinsam weiter dran arbeiten können.
Danke für das Gespräch.
Ja, schön, dass es geklappt hat mit dem Gespräch heute.
Ja, danke
euch. Dann verabschieden wir uns hier einmal und schauen mal, in welcher Form wir nochmal miteinander zusammenarbeiten können. Vielleicht hoffentlich.
Macht's gut.
Gleichfalls.
Bis dann.
Ciao, ciao. Ciao.
Vielen Dank auch an dich, Anita, dass du heute wieder dabei warst. Und es war ja ein sehr spannendes Gespräch wieder. Und vielen Dank auch an euch, liebe ZuhörerInnen, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ja, wenn ihr noch weitere Infos haben wollt, könnt ihr auf unsere Website gehen, bunte-kittel.de, oder ihr findet uns auch in den sozialen Medien. Oder ihr könnt auch, wenn ihr bei uns aktiv werden wollt, auch gerne per E-Mail mit uns Kontakt aufnehmen. Das ist bunte-kittel@posteo.de. Genau, und wir hoffen, ihr hört auch beim nächsten Mal rein. Vielen Dank und tschüss.
Macht's gut, tschüss.